Deutschlandfunk, der Tag.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. So let's start there.
Einmal spricht er von Vizepräsident Trump und meint natürlich Kamala Harris. Ein anderes Mal spricht er den ukrainischen Präsidenten Zelensky zunächst mit Putin an.
And now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway.
Man könnte gefühlt gerade jeden Tag eine neue Podcast-Folge machen über den Zustand von US-Präsident Joe Biden und die Panik bei den Demokraten. Wie lange hält er dem Druck aus den eigenen Reihen noch stand und seine Kandidatur aufrecht? Das Thema wird uns sicher noch begleiten. Deswegen schauen wir heute schwerpunktmäßig auf zwei andere Themen. Es wäre nämlich eine absolute Eskalation, wenn es stimmt, was CNN berichtet: russische Anschlagspläne auf den Chef des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Was steckt dahinter? Und die Kindergrundsicherung ist faktisch gescheitert und damit das grüne sozialpolitische Herzensprojekt. Wir schauen in das Innenleben der Partei, nachdem ziemlich klar ist, dass Robert Habeck diesmal die Grünen in den Bundestagswahlkampf führt. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 12. Juli 2024. Ich bin Philipp May. Hi. Armin Papperger ist Chef des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall und keiner, der sich im Hintergrund hält oder mit seiner Meinung hinterm Berg hält.
It's very important that we help the Ukrainians, that they are independent. They have to help themselves. If they always have to wait that Europeans or Americans help them over the next 10 or 20 years, I think that's not possible.
Also kurz zusammengefasst, die Ukrainer müssen sich selbst helfen können, um nicht auf die Hilfe Europas oder Amerikas angewiesen sein zu müssen, sagte Papperger da den Kollegen von CNN kürzlich. Der Hintergrund war, dass Rheinmetall ein Werk in der Ukraine selbst bauen will, um Munition für die Ukraine zu produzieren. Und dieser Armin Papperger wird seit Monaten rund um die Uhr von Personenschützern bewacht, denn, wie CNN berichtet, sollen die US-Geheimdienste ihre deutschen Kollegen gewarnt haben, dass der Rheinmetall-Chef Ziel russischer Anschlagspläne ist. Fragen wir also nach bei einem, der sich auskennt, ARD-Terrorexperte Michael Götschenberg. Hallo Michael.
Ja, hallo.
Was weiß man genau über diese Anschlagspläne auf Armin Papperger, dem Rheinmetall-Chef?
Man weiß, dass es einen Hinweis gab von den amerikanischen Geheimdiensten, der an die Kollegen in Deutschland ging, konkret ans Bundesamt für Verfassungsschutz. Mir ist bis heute nicht ganz klar, ob der Name Armin Papperger Teil dieses Hinweises war, aber mit Sicherheit gab es den Hinweis, dass ein Mordkomplott gegen einen Top-Manager der deutschen Rüstungsindustrie geplant sei. Man hat das sehr ernst genommen im Bundesamt für Verfassungsschutz, hat Maßnahmen eingeleitet und dabei eben festgestellt, dass es tatsächlich Aktivitäten gab von Personen, die in dieses Bild passen. Ausspähaktivitäten gegen Armin Papperger, verdächtige Reiseaktivitäten. Allerdings hat das alles nicht die Hürde genommen, dass man gesagt hätte, wir können hier ein Ermittlungsverfahren einleiten, die Person festnehmen lassen. Dazu ist es nicht gekommen, weil sich dieser ganze Vorgang nicht so konkretisiert hat, wie das nötig gewesen wäre.
Welche Gründe gäbe es denn, dass es Armin Papperger ist, der keine politischen Entscheidungen trifft, dass der so im Fadenkreuz Russland steht?
Ja, am Ende geht es hier natürlich um Symbolik. Rheinmetall als großer deutscher Rüstungskonzern, der für die militärische Unterstützung der Ukraine eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und Russland hat immer klar gemacht, dass man nicht nur Krieg gegen die Ukraine führt, sondern nach russischer Lesart auch Krieg gegen den Westen insgesamt und dass man natürlich diese militärische Unterstützung unterbinden, dass man sie treffen will und insofern wäre Armin Papperger da tatsächlich eine Figur mit hoher Symbolkraft. Richtig ist aber auch, dass das tatsächlich eine dramatische Eskalation im Vorgehen russischer Geheimdienste gegen Deutschland wäre, wenn man tatsächlich dazu übergehen würde, solche gezielten Tötungen vorzunehmen.
Und das ist auch das Besondere an dem Fall, weil es ist ja bekannt, dass Russland einen sogenannten hybriden Krieg führt. Also das ist, dass sie tätig sind, geheimdienstlich, ist ja jetzt, kann ja keinen überraschen.
Genau, es ist bekannt. Wir sehen das, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, dass es diesen hybriden Krieg gibt. Und das heißt, dass es alles gibt, außer der direkten militärischen Auseinandersetzung. Dass es Desinformationskampagne gibt, dass es Fake News gibt, dass es deutliche Zunahme geheimdienstlicher Aktivitäten gegen Deutschland gibt. Im April wurden zwei Personen festgenommen, denen die Bundesanwaltschaft vorwirft, dass sie Sabotageakte im Auftrag eines russischen Geheimdienstes in Deutschland vorbereitet haben soll. Also das war schon ein Schritt in diese Richtung, dass man eben konkret auch versuchen könnte, die kritische Infrastruktur in Deutschland zu treffen, also diesen Krieg auch weiter nach Deutschland hineinzutragen. Also das alles reiht sich nahtlos ein in eine ganze Kette von Ereignissen, die wir seit Ausbruch des Krieges sehen.
Russland dementiert natürlich alles, sagt, das ist Fake News. Was machst du damit als Sicherheitsexperte der ARD?
Ja, das sind jetzt die üblichen Reflexe, ganz klar. Solche Vorwürfe werden immer zurückgewiesen, werden immer als Fake News bezeichnet und das spielt auch am Ende gar keine Rolle, ob man Beweise vorlegen kann oder nicht. Also letztlich, ich gehe davon aus, dass dieser Vorfall, hätte CNN darüber nicht berichtet, wäre das auch in Deutschland nicht öffentlich geworden. Auch der Kreis der Eingeweihten mit Blick auf die Sicherheitsarchitektur war sehr übersichtlich, weil das eben letztlich auch unkonkret geblieben ist. Und eins will man eben auch nicht, das habe ich sehr deutlich aus dem Sicherheitsapparat gehört, man will nicht auch noch helfen dabei, die Verunsicherung in der Bevölkerung zu schüren, weil das ist ja auch Teil dieser Geheimdienststrategie der russischen Seite, dass man eben die Bevölkerung verunsichern will, dass man den Eindruck erwecken will, dass hier jederzeit Leute unterwegs sein können, die Sabotageakte verüben, die Menschen töten. Und ob das am Ende dann passiert, ist gar nicht so entscheidend, aber bei der Bevölkerung kommt das halt an und es führt zu Verunsicherung.
Apropos Sabotageakte, laut dem Bericht von CNN soll der geplante Angriff auf Papperger, gehen wir jetzt mal davon aus, dass er es war, Teil einer ganzen Reihe von Sabotagenakten in ganz Europa gewesen sein. Was weiß man über die Dimension?
Nicht viel, nur dass das in der Tat der Inhalt dieses Hinweises war und man wird dann natürlich seine Schlüsse draus ziehen. Es wird entsprechende Gespräche nicht nur mit Rheinmetall gegeben haben. Es ist überhaupt so, dass es natürlich seit dem Krieg eine Liste gibt von Unternehmen, von Personen, auf denen die deutschen Sicherheitsbehörden eben identifiziert haben, wer ist hier potenziell gefährdet und dass man diese konkrete Gefährdung, wenn sie denn konkret wird, dann auch mit den entsprechenden Personen und Unternehmen bespricht, über Antworten, über Gegenmaßnahmen spricht. Also das alles findet ohnehin im Hintergrund ständig statt.
Wie sehr kann Russland hier in Deutschland eigentlich schalten und walten?
Ja, das ist im Endeffekt die entscheidende Frage. Man hat mit Ausbruch des Krieges schlimmste Befürchtungen gehabt im deutschen Sicherheitsapparat, dass Russland möglicherweise hier schon Spezialkräfte im Land hat, die dann Sabotageakte durchführen könnten, dass man False-Flag-Operationen möglicherweise durchführen könnte. Vielleicht gar, das war so die schlimmste Befürchtung, überhaupt gegen russische Einrichtungen, um sozusagen den Eindruck zu erwecken, dass in Deutschland russische Einrichtungen angegriffen werden und man das als Vorwand nutzen kann, um Deutschland in diesen Krieg hineinzuziehen. Das ist Gott sei Dank bisher so nicht zu beobachten. Manches erstaunt einen auch in der Art und Weise, wie es gemacht wird. Ich erinnere an den Mord im kleinen Tiergarten in Berlin, wo der russische Geheimdienst einen Islamisten gezielt hat, töten lassen. Das war sehr hemdsärmlich. Der Täter wurde gefasst, hier verurteilt. Also wir stellen auch immer wieder fest, dass auch russische Geheimdienste mitnichten allmächtig sind, dass man damit unter doch sehr hemdsärmlich vorgeht. Und das sollte uns auch ein Stück weit beruhigen.
Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt fragen, warum braucht es für die Vereitelung von solchen Plänen, wenn sie denn stattgefunden haben, US-Geheimdienste und nicht die Deutschen, die das selber rausfinden?
Ja, das ist leider so, dass die deutschen Sicherheitsbehörden in einem hohen Maße doch angewiesen sind auf Hinweise aus dem Ausland. Das hat viel damit zu tun, dass andere Geheimdienste mehr können, mehr dürfen als unsere, vor allem wenn es um Kommunikationsüberwachung geht, wenn es um den Einsatz auch moderner Technologie geht, von künstlicher Intelligenz angefangen bis hin eben zur Durchforstung des Internets. Und das führt dann eben dazu, dass die mitunter mehr mitbekommen und das dann eben auch an die deutschen Kollegen weitermelden.
Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Konsequenzen zu sprechen. Viele Politiker, wie beispielsweise heute Morgen bei uns auch im Deutschlandfunk, die grüne Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger, die fordern ein hartes Durchgreifen, falls sich der Bericht als wahr erweist. Was wäre hartes Durchgreifen?
Ja, das ist ehrlich gesagt die Frage. Und solche Forderungen kann man immer in den Raum stellen. Im Endeffekt hat man ja auch schon hart durchgegriffen. Man hat haufenweise abgetarnte russische Agenten, die hier an den russischen Auslandsvertretungen, auch hier in Deutschland, aktiv waren. Die hat man alle ausgewiesen. Im Endeffekt lassen sich gewisse Dinge nicht unterbinden. Man muss sie nur mitkriegen, man muss konsequent dagegen vorgehen und das passiert. Man kann auch weitere Sanktionen gegen Russland erlassen, kann man alles machen, aber all das stößt irgendwie dann doch auch an seine Grenzen.
Okay, was ist die gute Nachricht und was ist die schlechte Nachricht dieser Geschichte für dich?
Für mich ist die gute Nachricht, dass man das mitbekommen hat, dass Armin Pappberger lebt, dass wir gar nicht wissen, ob es am Ende hier tatsächlich darum ging, ihn zu ermorden. Aber klar ist auch, dass einen das natürlich auch bestürzt, bedrückt und einem einmal mehr deutlich macht, dass wir hier inmitten einer hybriden Kriegsführung sind, die Russland gegen Deutschland führt.
Michael Götschenberg, danke dir.
Gerne.
Wichtig ist doch, dass die Versorgung sichergestellt wird, also dass das Wasser in der Vase ist. Welche Farbe die Vase hat, ist mir an dieser Stelle egal.
So hat Robert Habeck verteidigt, dass bei der Vorstellung des Haushalts 2025 von der Einführung der Kindergrundsicherung keine Rede mehr gewesen ist. Es sei ja das Kindergeld sowie der Kinderzuschlag erhöht worden. In seiner Grünen Partei aber ist das Thema Kindergrundsicherung mitnichten beerdigt. Man hält immer noch dran fest, zumindest öffentlich, dass die Kindergrundsicherung kommt.
Das ist ein erster Schritt, den wir jetzt hier gehen, ein sehr wichtiger erster Schritt, wo wir jetzt sehr viel Geld in die Hand nehmen für arme Kinder, mit den Kindern Sofortzuschlag, das Kindergeld erhöhen. Wir stärken gleichzeitig auch die Qualität der Kinderbetreuung in den Bundesländern. Und dann wird weiter im Parlament verhandelt und diese Verhandlungen gehen weiter.
Das war der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Sven-Christian Kindler, gestern bei uns im Deutschlandfunk. Aber jetzt hat Finanzminister Christian Lindner, FDP, dem Vorhaben in dieser Legislaturperiode eine unmissverständliche Absage erteilt. Meine Kollegin Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio beobachtet für uns den Deutschlandfunk die Grüne Partei und begleitet gerade Robert Habeck auf einer Sommerreise durch Deutschland. Sie hatte aber kurz Zeit für uns, in die Leitung zu kommen, damit ich sie fragen konnte, ob wirklich noch jemand bei den Grünen an die Einführung der Kindergrundsicherung glaubt.
Ich weiß nicht, wie weit das Pfeifen im Walde ist, aber wenn man Bundesfamilienministerin Lisa Paus am vergangenen Wochenende gelesen hat in der FAZ, dann scheint sie daran noch zu glauben. Sie hat nochmal auf den Kabinettsbeschluss verwiesen. Man muss ja sagen, das Kabinett hat den Entwurf ja tatsächlich vor vielen Monaten schon einmal beschlossen. Und der ist jetzt in der Hand des Bundestages. Und auch da sagt die Grüne Fraktion, dieses Projekt wird in zwei Stufen verabschiedet. Das heißt, in einer zweiten Stufe, wann auch immer die kommen mag, wird die große Lösung verwirklicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das außer den Grünen sonst noch jemand vertritt.
Okay, vielleicht, um nochmal alle auf Stand zu bringen. Was wäre denn eigentlich die große Lösung? Was ist das Projekt oder was ist das Konzept Kindergrundsicherung?
Es gibt ja einen Wust an Leistungen für Kinder, die den potenziellen Empfängern zum Teil auch gar nicht bekannt sind. Das bekannteste Beispiel ist der Kinderzuschlag und das sollte gebündelt werden, es sollte mehr Beratung geben, es sollte eine sogenannte Bringschuld des Staates geben, das heißt, der Staat sagt den Leuten, welche Ansprüche sie haben oder haben könnten und vor allem das Ganze sollte aus einer Hand geschehen, das heißt, es sollte mit den Kinderservicestellen eine eigene Behörde geben, wo die Beratung stattfindet, wo auch der sogenannte Kindergrundsicherungscheck, also die Frage, welche Ansprüche es geben kann, stattfinden soll.
Hintergrund ist, dass viele Familien eben gar nicht alle Leistungen beantragen, die ihnen eigentlich zustehen, weil sie sich letztendlich einfach auch in diesem Behördendschungel verirren bzw. auch gar nicht wissen, was ihnen genau zusteht. So, das wäre jetzt der zweite Schritt, von dem du sprichst. Wie sieht denn jetzt der erste Schritt aus, sprich, dass was wirklich kommt?
Also was schon mal vereinbart ist jetzt mit dem Haushaltsentwurf, das ist, dass die Leistungen erhöht werden und zwar nicht nur das Kindergeld, sondern zwar nur um 5 €, aber eben auch der Kindersofortzuschlag. Das ist eine Leistung, die Bürgergeldempfänger bekommen und das ist deswegen wichtig, weil der eigentlich auslaufen sollte mit der Kindergrundsicherung. Okay. Jetzt wird er stattdessen verstetigt. Wer will, kann das als Signal sehen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Entscheidungen jetzt frisch. Es hat aber auch ja schon vorher eine deutliche Erhöhung des Kindergeldes gegeben. Was jetzt noch entschieden wurde, ist zumindest der Plan, dass der Kinderfreibetrag, der ja vor allem Besserverdienenden zugutekommt und das Kindergeld, dass die aneinander gekoppelt werden. Das heißt nicht, dass sie gleich hoch sind, aber dass sie gleichzeitig steigen sollen, wenn sie steigen. Das ist das, was bisher vereinbart ist, was noch umgesetzt werden soll. in der Hoffnung, dass das klappt, ist das digitale Portal. Das bezieht sich vor allem auf kleinere kommunale Leistungen, wie zum Beispiel der Beitrag zum Sportverein und Ähnliches. Das ist nicht ganz ohne, weil die Kommunen ja digital völlig unterschiedlich aufgestellt sind. Aber das ist auf jeden Fall noch etwas, was man anstrebt. Und auch ein Kinderzuschlagscheck. Das heißt also, das ist sozusagen eine kleine, sehr kleine Version des Kindergrundsicherungscheck. Da sollen Leute den Anspruch bekommen, prüfen zu lassen, ob sie diesen Anspruch auf Kinderzuschlag wahrscheinlich haben, nach den Daten, die vorliegen, aber eben nicht in einer eigenen Behörde. Wobei man auch sagen muss, und das ist wichtig bei dem Kinderzuschlag, offenbar alleine aufgrund dieser Diskussion um die Kindergrundsicherung, um den Kinderzuschlag, hat sich schon ganz erheblich die Inanspruchnahme erhöht. Das, wie du eben gesagt hast, ist ja das Problem, dass Leute eben einfach nicht wissen, welche Ansprüche sie haben. Und nur 30% hatten das in Anspruch genommen. Jetzt sind wir bei 40%. 1,1 Milliarden Euro sind dafür alleine schon in den Haushalt eingestellt.
Jetzt würde ich mal doch nochmal nach Robert Habeck fragen. Der hat für die Grünen die Haushaltsverhandlungen geführt mit Christian Lindner und Olaf Scholz. Und mit seinem Vasenstatement, das Scheitern der Grundsicherung, hat er das ja eigentlich mehr oder weniger quasi eingestanden. Wird ihm das in Teilen der Partei übel genommen?
In Teilen der Partei ja. Nämlich ja. In den Teilen, und das ist, glaube ich, bei den Grünen der größere Teil, die immer noch Befürworter dieser großen Lösung sind. Es gibt auch bei den Grünen Leute, die sagen, das geht zu weit, das geht nicht, das ist ein Krampf. Das scheint mir aber die Minderheit zu sein. Insofern gibt es durchaus Leute, die sagen, dieses Vasenbild hätte er einfach weglassen können, weil man eben als Grüne ja eigentlich eine andere Legende hier verfolgt. Weil man eben eigentlich sagt, das ist noch nicht gescheitert.
Ich frage das natürlich auch deswegen, weil Annalena Baerbock vorgestern überraschend ihren Hut für die Kanzlerkandidatur bei den Grünen wieder aus dem Ring geholt hat. Also sie hat gesagt, sie verzichtet darauf, jetzt nochmal eine Kanzlerkandidatur anzustreben. Wie überraschend kam das für die Partei?
Ich glaube, das kam nicht mehr besonders überraschend. Es war in der Vergangenheit so, Annalena Baerbock hat ein Lager, so wie auch Robert Habeck ein Lager bei den Grünen hat. Und man muss dazu sagen, auch Annalena Baerbock ist ja keine Linke.
Nee, das zwei sind, Realos.
Das sind zwei Realos, so ist es. Und trotzdem nimmt man Baerbock soziale Themen eher ab, sagt, das brächte sie besser rüber, sie ist emphatischer, sie ist eben eine Frau. Sie ist außerdem eine Vertreterin dieser feministischen Außenpolitik, die ja nicht feministisch ist, sondern die eben auf Einzelpersonen, auf die Auswirkungen der Außenpolitik auf Einzelpersonen schaut. Das heißt, das ist alles eher, das geht so in eine sozialere Ecke, und deswegen hatte es lange Leute gegeben und gibt es wahrscheinlich immer noch, die sich gewünscht hätten, dass Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatur übernimmt. Aber es hatte sich schon länger abgezeichnet, dass das nichts werden würde, dass es auf Robert Habeck hinauslaufen würde, weil er einfach das Machtzentrum in der Partei ist. Und wir hatten es gesagt, sie sind beide realos, aber sie sind eben trotzdem wenig umstritten als Führungsfiguren insgesamt in der Partei, weil sie eben auch für die Möglichkeit der Macht stehen. Und das tut Habeck als der Kommunikator, als derjenige, der es jetzt eben auch zum Beispiel in den Verhandlungen über den Haushalt geschafft hat, da relativ geräuschlos ja auch zu vermitteln zwischen diesen sehr festgefahrenen Positionen von FDP und SPD. Also da ist Habeck einfach nochmal mehr, der für die Möglichkeit einer Machtrealisierung steht, als das Annalena Baerbock ist.
Also ich höre jetzt aus deinen Worten heraus, dass die Partei, egal wie sie jetzt zu Habeck inhaltlich jetzt ins letzte Mühe steht, die wird sich hinter ihm versammeln, richtig? Oder?
Das werden wir sehen. Ja. Meine Prognose wäre ja, allein schon, weil die Partei wirklich Gestaltungswillen und Regierungswillen hat und deswegen ja schon sehr, sehr viele Ansagen mitgemacht hat, die nicht kerngrün sind.
Also er hat sich ja noch nicht erklärt.
In den vergangenen Monaten und Jahren. Er hat sich auch nicht erklärt. Ich würde mich auch wundern, wenn er sich in den nächsten wenigen Monaten erklärt, weil das die Eröffnung der heißen Phase des Wahlkampfes wäre. Der wäre mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn er das täte.
Zumal es ja...
Braucht im Moment keine Partei, auch nicht die Grünen.
Entschuldigung, ich falle die ganze Zeit ins Wort. Ich bin so, habe so viele Gedanken gerade. Zumal ja auch noch die Landtagswahlen im Osten anstehen. Und da wird es absehbar, ja, man kann schon sagen, wahrscheinlich eine Klatsche geben für die Grünen. Ist besser, wenn es da noch keinen Kanzlerkandidaten gibt, der natürlich mit allen diesen Niederlagen dann direkt in Verbindung gebracht werden würde.
Ich weiß nicht, ob das die Überlegung ist, die dahinter steht, weil es sich ohnehin nicht anbietet, das jetzt zu tun. Aber natürlich wäre auch das so, denn es ist zu erwarten, dass die Grünen da nicht besonders gut abschneiden, ja, einfach weil das Länder sind, in denen sie auch traditionell nicht besonders gut abschneiden und weil die Grünen gerade nicht eine besondere Erfolgssträhne haben. Also insofern ist auch das sicherlich richtig. So.
Ja, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Habeck wird es am Ende und danach sieht es ja natürlich aus. Wer soll es denn sonst machen? Steckt da natürlich auch ein Richtungsstreit hinter? Mehr Grüne pur oder mehr Pragmatismus? Das wird ja jetzt in allen, ja, Ecken und Enden, nimmt man das wahr, dass bei den Grünen darüber debattiert wird. Habeck steht ja nun ganz klar für Letzteres. Mehr Kompromiss, mehr Pragmatismus.
Ich würde erstmal noch ein bisschen was zu diesem Richtungsstreit sagen wollen, der Gerne. Wohl wirklich einer ist. Denn wir hatten eben diese verheerende Europawahl, die weit unter dem Ergebnis, also 11,9 zu 20, so viel, 5 Jahre vorher der vorherigen Europawahl lag. Das ist aber gar nicht der Vergleichspunkt. Das war klar, dass das nicht zu erreichen wäre. Das war ein ganz ungewöhnliches Ergebnis. Aber es liegt auch unter dem Ergebnis der Bundestagswahl und vor allem, und das ist das Wichtigste, dieses Wahlergebnis lag unter dem Ergebnis, von dem nicht nur die Grünen glauben, dass das eigentlich die Kernklientel der Partei ist. Das heißt, sie haben noch nicht mal ihre Kernklientel erreicht. Viele Leute sind zur CDU gegangen, aber, und das sind wohl eher auch die Kernwähler, viele sind nicht zur Wahl gegangen oder sind zu Kleinparteien gegangen. Und da gibt es jetzt eben die, die sagen, wir müssen mehr in die Breite gehen, wir müssen mehr wieder zeigen, dass wir wirklich in der Mitte stehen und dass wir Vertrauen verdienen. Und die anderen sagen, wir müssen uns um die Kernklientel kümmern. Wir verlieren selbst die, von denen wir ja eigentlich dachten, dass sie eigentlich, wenn sie Klimaschutz insbesondere wollen, gar keine Alternative haben. Und das ist im Prinzip dieser Streit, den viele aufmachen und den Robert Habeck sicherlich so nicht aufmachen würde, weil es natürlich nicht klug ist, daraus ein Entweder-Oder zu machen. Aber wenn man in Links oder Realo denkt, dann natürlich ist Robert Habeck klar Realo. Es hat ja auch nicht nur jetzt diese Kindergrundsicherungsäußerung gegeben, sondern es hat eben auch sonst Signale zum Teil gegeben über die vor allem Linke in der Partei nicht glücklich waren. Das war zum Beispiel dieser Vorschlag, das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz auszusetzen. Ja. Das sind Signale, die bei Teilen der Partei auf Erschrecken stoßen. Und trotzdem ist Habeck unumstritten derjenige, der eine Führungsrolle, welche Führungsrolle auch immer, in dieser Partei sicherlich haben wird.
Was ich ja interessant finde an der ganzen Sache, trotz dieser klaren Signale von Robert Habeck, ich blinke in die Mitte, gilt er trotzdem in weiten Teilen des Landes als der Verantwortliche der grünen Misere, als sozusagen das verhasste Gesicht der verhassten Verbotspartei. Um das jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen, ne? Stichwort Heizungsgesetz, sind natürlich auch Gesetze, die aus dem Hause Habeck kommen, aus dem Klimaschutz bzw. dem Wirtschaftsministerium. Was geht da überhaupt noch? Beziehungsweise macht es überhaupt Sinn unter diesen Voraussetzungen, wenn das jetzt der Hoffnungsträger ist, der Realo, der aber eigentlich auch schon komplett, ich sag's jetzt mal, gebrandmarkt ist, wenn das die Hoffnungsfigur ist, macht das überhaupt Sinn, noch einen Kanzlerkandidaten aufzustellen?
Ich glaube, das sind 3 Fragen auf einmal. Das eine ist diese Frage Verbotspartei. Das ist ja eigentlich nicht das, wofür Robert Habeck steht, der ja eigentlich
nicht,
sehr viel
aber er wird
mehr
dazu trotzdem gemacht, so ein bisschen.
Genau, öffentlich. Genau. Und tatsächlich war ja auch diese erste Variante des Heizungsgesetzes etwas, wo man so sehr auf die Wärmepumpe gesetzt hat, dass das eben, es war kein Verbot, aber das ging eben sehr in diese Richtung Verbotspartei, was eben auch Teile der Grünen ja eigentlich wollen, dass man sagt, mehr Ansage, was auch Teile der Wählerschaft den Grünen sofort zutrauen, selbst wenn es nicht so gemeint wäre. Und dass das jetzt gerade mit Robert Habeck verbunden ist, liegt natürlich an dem Gesetz, ist aber sicherlich in den Spielarten, die die Partei hat, wäre das eigentlich gar nicht so sehr mit ihm verbunden. Die zweite Frage ist eben die öffentliche Wirkung. Und da glaube ich eigentlich, verbrannt sind da die Grünen. Verbrannt ist da nicht in erster Linie die Person Robert Habeck. Mhm. Aber das weiß ich nicht. Das sieht vielleicht auch der eine eher so, der andere eher so. Robert Habeck ist gleichzeitig derjenige, der zu Beginn der Legislaturperiode mit den Versuchen, die Gaskrise zu lösen, mit dem durch die Welt reisen und Verträge abschließen und so weiter, als der ganz besondere Pragmatiker galt und eben nicht als Verbot Grüner. Und insofern wird man das sehen müssen, wie weit da im Wahlkampf noch was zu reißen ist, dass die Werte, die zwischendurch, ich habe eben gesagt, vor 5 Jahren 20,5% in der Europawahl, die Grünen hatten, jetzt erstmal nicht das Naheliegendste sind, das ist natürlich auch klar.
Sehr spannend, Gudula, was da gerade bei den Grünen abgeht. Danke dir und ja, weiterhin eine interessante Sommertour wünsche ich dir.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Und wir sind mit der Tag schon wieder am Ende angelangt, aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen möglicherweise bzw. hoffentlich noch weiterhören. Und deswegen würde ich Ihnen gerne einen neuen Podcast ans Herz legen, der seit heute bei uns abrufbar ist. 130 Liter. Und deswegen habe ich jetzt meine Kollegin Anastasia Rohn in die Leitung geholt, die den Podcast hostet. Hi Anastasia.
Hi Philipp.
Warum heißt der Podcast 130 Liter?
Also weil du, weil ich, weil wir fast alle jeden Tag ungefähr so viel Leitungswasser verbrauchen. Also vielleicht hast du heute Morgen geduscht oder auch schon die Waschmaschine angeschmissen, ganz sicher auch die Klospülung gedrückt und so weiter. Und dafür brauchen wir eben diese 130 Liter. Fürs Klospülen verbrauchen wir übrigens insgesamt jeden Tag pro Kopf etwa 40 Liter.
Oha, ja.
Genau, aber diese 130 Liter, das sind erstmal gute Nachrichten
tatsächlich. Obwohl ich immer, wenn ich nur ein kleines Geschäft mache, auch nur auf den kleinen Knopf drücke. Das macht den Kohl nicht fett wahrscheinlich.
Ja, das ist so ein Durchschnitt. Und beim Altbau ist das nochmal was anderes, aber okay. 40 Liter ungefähr.
Oh, genau. Wahnsinn. Also Streit ums Trinkwasser beziehungsweise Streit um unser Trinkwasser, das ist der Untertitel des Podcasts. Als ich das gehört habe, habe ich ja zuerst gedacht, es geht um Kalifornien oder Südafrika. Aber es heißt ja unser, also es geht um Deutschland. Haben wir hier also auch ein Wasserproblem mittlerweile?
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, dass man auch erstmal zum Beispiel auch an Mittelmeerregionen denkt.
Ja.
Vor allem nach diesem nassen Winter und auch den vielen Regen in diesem Sommer. Deutschland ist auch ein wasserreiches Land und der Regen, der sorgt tatsächlich auch dafür, dass sich die Grundwasserbestände mittlerweile auch wieder auffüllen. Aber in manchen Regionen gibt es eben Probleme. Hat zum Beispiel mit den Folgen der Dürreperiode von 2018 bis 2020 zu tun. Vielleicht erinnerst du dich ja auch.
Ja.
Aber es hat auch damit zu tun, dass sich Wasser in manchen Regionen schon immer langsamer angereichert hat. Also es hat mit der Geologie zu tun, aber auch mit den Folgen des Klimawandels. Zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Da regnet es ohnehin schon weniger als im Rest von Deutschland. Und ausgerechnet da plant Intel eine Chipfabrik, die wird viel Wasser brauchen. Und die Pläne dafür, die finden nicht alle gut in der Region. Streit gibt's aber nicht nur deswegen. Es gibt auch politische Gründe zum Beispiel für Konflikte. In Stuttgart, da hat unsere Korrespondentin mit einer Aktivistin gesprochen, die schon seit 20 Jahren dafür kämpft, dass ihr Trinkwasser nicht mehr von einer Aktiengesellschaft geliefert wird. Die Stadt hat nämlich in den 90ern ihre Wasserwerke verkauft und das finden in Stuttgart auch nicht alle gut. Der Fall ist inzwischen auch vor Gericht gelandet, ist auch so ein kleines Lehrstück über den Privatisierungshype damals. Bisschen kompliziert, aber ich glaube, das bröseln wir ganz gut auf im Podcast.
Okay, jetzt habt ihr euch nicht nur den Streit rund ums Wasser angeschaut, sondern ihr habt auch Lösungen gefunden.
Ganz genau. Das war uns wichtig bei der Recherche, den konstruktiven Blick da nicht aus den Augen zu verlieren. Denn es gibt tatsächlich schon Ideen, wie wir besser mit unserem Wasser umgehen können. Ein Beispiel im Prenzlauer Berg in Berlin, da steht ein Wohnheim für Studierende. Das ist mit einer Grauwasseranlage ausgestattet. Damit kann man zum Beispiel Wasser aus der Dusche so recyceln, dass man es für die Klospülung wiederverwenden kann. Damit werden immerhin 36% Trinkwasser gespart. Das ist jetzt auch so eine Lösung, eine Idee von vielen. Denn es gibt nicht die eine Lösung, die alle Probleme lösen wird. Es wird nämlich auch immer darum gehen, viele Maßnahmen miteinander zu kombinieren einfach.
Was ist dir nach der Recherche für diesen Podcast am stärksten hängen geblieben?
Boah, tatsächlich sehr viel, weil ich habe mich ja jetzt lang genug damit beschäftigt. Aber ich glaube vor allem, dass sich auch bei uns schon so viele Konflikte rund um das Wasser abzeichnen und wir schon heute besser auf unser Wasser aufpassen müssen, wenn es denn für zukünftige Generationen noch reichen soll. In Berlin, da hat unsere Autorin zum Beispiel eine junge Frau getroffen, die in Brandenburg so ein großes Hausprojekt plant. Nachhaltig, gemeinschaftlich und vor allem bezahlbar soll es sein. Grundstück dafür ist auch schon gekauft. Eigentlich so eine schöne kleine Utopie, die da wahr werden soll. Das Problem ist aber, die Stadtwerke, die sagen jetzt, halt, stopp, Ihr könnt ihn nicht bauen, weil wir gar nicht wissen, wie wir euch mit Trinkwasser versorgen sollen. Und das Projekt, das liegt jetzt erstmal auf Eis. Also was ich damit sagen will, einige Menschen betreffen die Konflikte rund um Wasser schon jetzt, auch hier bei uns in Deutschland.
130 Liter Streit um unser Trinkwasser. Unser neuer Podcast seit heute zu finden bei Apple, Spotify und am besten natürlich in der Deutschlandfunk-App und vor allem wärmstens zu empfehlen. Anastasia, danke dir. Und das war es jetzt wirklich für heute. Fanny Buschert und ich sagen danke fürs Dranbleiben. Und wenn Sie auch noch was sagen wollen, der Tag @deutschlandfunk.de. Bis bald, schönes Wochenende und tschüss.